findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
In der Lunchbox, ich freue mich riesig. Wer heute unser Gast ist, nämlich Professor Klaus Vorelmann, ist hier dabei und ich kenne ihn schon seit langem und ich freue mich sehr, dass er heute mit im Podcast dabei ist, den ich auch mit dem Co-Host zusammen mache, nämlich mit Eliot. Also herzlich willkommen einmal Eliot an dich und herzlich willkommen Klaus, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und vielleicht, wir steigen ja immer so ein bisschen ein mit dem Thema, welche drei Hashtags beschreiben dich eigentlich am besten? Was würdest denn du da rausgreifen, Klaus?
Na, der Hashtag Neugier muss da natürlich stehen. Der Hashtag, ich würde mal sagen, unternehmenslustig und der Hashtag aus Norddeutschland, klare Kante.
Da kannst du ja direkt anschließen dann, Eliot, oder? Du kommst ja aus dem Norden.
Ich komme auch aus dem Norden, aber ich komme aus Bremen. Und ich glaube, Bremen ist gar nicht so gut darin, immer klare Kante zu zeigen, sondern sehr wischiwaschi in ihrer Bildungspolitik. Klaus, du forschst jetzt seit über 50 Jahren über Jugend. Und wenn du gerade aktuell irgendwie auf die Generation schaust, die irgendwie zwischen 14 und 27 ist, was überrascht dich an dieser Generation am meisten?
Na, ich muss sagen, mich überrascht, dass die riesige Mehrheit der jungen Leute mit den heutigen Lebensbedingungen im digitalen Zeitalter ziemlich gut bis sehr gut zurechtkommt. Denn das ist ja langsam fast unmöglich geworden, sich gesund bei Leib und Leben durch diese digitale Dschungellandschaft mit den sogenannten Social Media, die ja keine sozialen Medien mehr sind, sondern kommerziell organisierte digitale Plattformen, die einfach nur auf Aufmerksamkeit und auf Abhängigkeitsorientierung aus sind. Wer da durchkommt, der hat meine große Bewunderung. Und das sind, so würde ich die Studien, die da vorliegen, zusammenfassen, das sind mindestens 70%, wenn nicht 75%. Die anderen alle allerdings haben auch echte Probleme.
Das ist ja total spannend. Wir haben ja gerade diese große Social-Media-Debatte, wo der Social Media natürlich oft verteufelt wird und sagt, es schadet der Jugend. Aber das, was du gerade sagst, ist ja im Prinzip, eigentlich ist das für den Großteil von Jugendlichen nicht so. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden. Diese digitalen Plattformen und das drumherum, also inzwischen dann auch andere Angebote über das Internet und vor allem auch künstliche Intelligenz, die verschiedensten Chatbots, die eröffnen natürlich völlig neue Welten. Also solche Perspektiven, Informationen aus allen Regionen des Wissens, aber auch aus allen Regionen der Welt zu erfassen, die habe ich in meiner Jugendzeit so nicht gehabt. Da musste ich mich mühselig, ich habe in den USA studiert ein Jahr, da war es dann eine Möglichkeit, Briefe zu schreiben, per Luftpost die zu schicken, telefonieren, das konnten wir uns nicht leisten, das war ein ganz teures Unternehmen. Der Kontakt fand postalisch statt, man musste 2 Wochen warten, bis man dann wirklich die Antwort hatte. Das hat sich alles so total verändert und heute habt ihr als junge Leute natürlich einen Kosmos von Möglichkeiten. Nur den auszunutzen, den richtig auszuschöpfen, ihn zum eigenen Vorteil dann auch zu gestalten und nicht abhängig zu werden von den inzwischen immer unverhohlenen, auf reine Abhängigkeit, auf Manipulation ausgerichteten Algorithmen, die dahinter stecken, das ist das Problem. Und das macht mir auch große Sorgen, dass da viele junge Leute stranden. Das sind vor allem eben die, ich habe ja gesagt, ich schätze so etwa ein Viertel, 25%, die von zu Hause aus wenig Unterstützung kriegen, die auch in ihren Bildungsvoraussetzungen nicht gut dastehen. Dann wird man anfällig für die negativen Seiten des ganzen digitalen Informationskarussells, was sich da dreht, und kann sich seiner eigenen Haut nicht erwehren. Und dann kann man in enorme Probleme auch in der Persönlichkeitsentwicklung hineinschlittern.
Klaus, ich würde da gerne noch mal ein bisschen nachfassen, denn wenn das jetzt 25% sind, was müsste sich denn auch an dem Kontext Schule sozusagen ein Stück weit ändern, damit wir genau die 25%, die das von zu Hause sozusagen vielleicht nicht die Möglichkeit kriegen, damit zu arbeiten, damit zu lernen, diese Dinge auch vollumfänglich mit nutzen zu können, und die anderen 75, die noch besser nutzen, als sie das vielleicht auch tun? Was sollte sich da deiner Meinung nach tatsächlich ändern?
Es sollte sich ändern, dass die Schule sich tatsächlich mit diesem wichtigen Informations- und Kommunikationskanal, digitale Plattform, beschäftigt und alles drumherum zu einem zentralen, nicht nur Gegenstand, Unterrichtsgegenstand inhaltlicher Art mit Informationen darüber, was es ist und wie ich es handhaben kann, sondern auch zu einem zentralen Trainingsgegenstand zu machen. Also dass in der Schule in gezielten Maßen und in gezielten Umfang digital gearbeitet wird, mit digitalen Plattformen gearbeitet wird, dass sie in ihrer ganzen Arbeitslogik erkannt und bekannt werden, dass ich anfange als Schülerin und als Schüler selbst auch in der Lage zu sein, das zu rekonstruieren. Ich halte es für ganz wichtig, ihr macht das ja mit der Initiative Digital School Story. Ich halte es für ganz wichtig, dass junge Leute selbst lernen zu produzieren. Ganz wichtig finde ich, dass man auch lernt, solche Produkte zu erstellen, die andere abhängig machen sollen, dass man also die Manipulationsmechanismen selbst auch einmal kennenlernt, denen man ausgesetzt ist. Erst dann kann man anfangen, darüber zu reflektieren, was man selbst konsumiert und welche Komponenten dessen, was man komponiert, eventuell riskant sind und gefährliche Entwicklungen für einen. Das kriege ich ja sonst nicht mit. Diese 25%, im Bilde gesprochen, die schlittern eben da hinein in diese Welt und lassen sich von ihr passiv treiben. Und das tut natürlich keinem gut und macht die Situation ganz schlimm. Also die Schule hat ja eine Schlüsselrolle, die nutzt sie im Moment viel zu wenig aus und die Schulen sind auch überfordert, die Lehrkräfte sind überfordert, überhaupt kein Vorwurf, wie sollten sie das von heute auf morgen schaffen können. Die Ausbildung der Lehrkräfte hinkt hinterher, da sind wir also weit im Feld und tun der jungen Generation nun wirklich überhaupt keinen Gefallen mit einem am Rande stehenden Schulsystem mit Lehrkräften, die selbst nicht wissen, wie sie mit dieser veränderten Situation umgehen können, die überall nur wittern, dass mit künstlicher Intelligenz eventuell Arbeiten, Hausarbeiten und Klausuren nicht, aber Hausarbeiten und andere Ausarbeitungen manipuliert werden können und dass man jetzt neu nachdenken muss, wie man das kontrolliert. Also da eine völlige Fehlleitung von Entwicklungen. Da ist leider sehr, sehr viel zu tun im Schulsystem.
Das ist total spannend. Du sprichst mir ja irgendwie so ein bisschen aus deiner Seele mit deinen Empfehlungen. Das ist ja im Prinzip das, was Nina und ich und auch total viele andere Menschen seit Jahren sagen. Und wenn man sich dann so Umfragen anguckt, dann sagen eigentlich auch die meisten Erwachsenen und die meisten Schüler, eigentlich wollen wir eine Änderung in der Schule haben. Wir wollen mehr Medienbildung haben, wir wollen mehr Medienkompetenz drin haben. Die Frage ist, wenn alle sagen, wir wollen das, woran liegt es eigentlich gerade, dass es nicht funktioniert? Und mein Eindruck ist, dass die Erwachsenen genauso wenig mit diesen Medien umgehen können, wodurch die Erwachsenen natürlich auch selten in der Lage sind, irgendwie den Schülern diese Kompetenzen zu vermitteln. Wie nimmst du das denn wahr, dass eigentlich alle sagen, okay, wir brauchen das jetzt, aber niemand so ganz was macht und niemand so ganz den Worten auch Taten folgen lässt?
Wir können mal in die Corona-Pandemie zurückschauen. Da hatten wir ja ein Schlüsselerlebnis, was diese Dinge angeht, die du da gerade ansprichst. Wir waren von heute auf morgen gezwungen, auf digitale Kommunikationskanäle umzuschalten, weil kein Besuch der Schulen mehr möglich war. Und da konnte man erkennen, wie die Ich wiederhole nochmal, ohne jeden Vorwurf, beschreibend, wie die Überforderung der Schulen ausgesehen hat, dass einige Schulen und einige Lehrkräfte überhaupt gar nicht in der Lage waren, in diese Richtung sich zu verändern. Während bei den Schülerinnen und Schülern digital der Anteil von Affinen, von einigermaßen gut sortierten und gut trainierten Leuten viel höher war. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Schülerinnen und Schüler an die Seite gedrängt und zu Konsumenten gemacht. Die hätten in vielen Fällen viel klügere und viel bessere Vorschläge machen können für den digitalen Unterricht. Aber es wurde nicht getan. Und das drückt noch mal aus, wo wir gerade stehen. Im Grunde ist die aus der Alltagswelt kommende Fähigkeit und Kompetenz, mit den digitalen Plattformen, Kommunikationskanälen, Endgeräten und so weiter umzugehen, die ist heute in der jüngeren Generation intuitiv stärker als in der Generation der meisten Lehrkräfte. Bei den jüngeren Lehrkräften merkt man, dass das eben so ist. Die sind auch schon digitale Eingeborene in diesem Sinne. Aber sagen wir mal, ab über 30, über 40-jährige Lehrkräfte, und das ist nach wie vor die Mehrheit, ist das nicht der Fall. Die sind überfordert, sind nicht trainiert für den Umgang mit digitalen Angeboten. Und deswegen muss das an erster Stelle stehen, dass die Schulen überhaupt in die Lage versetzt werden, zu verstehen, welche Entwicklung kommt da auf uns zu, ist schon voll im Gange und entfaltet sich gerade mit einem riesigen Tempo. Das ist ja alles exponentiell, was wir da haben, die Verbreitung von künstlicher Intelligenz zum Beispiel. Das realistisch den Schulen, den Lehrkräften zu vermitteln, ihnen Strategien zu entwickeln, wie sie das auffangen können und dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern den Unterricht zu gestalten. Da geht die ganze Entwicklung ja hin, dass das Autoritätsgefälle zwischen Lehrkräften und Schülern ist ja nicht mehr da. Das ist ja heute ein Coaching-Verhältnis und nicht mehr ein Lehrer-Schüler-Verhältnis im klassischen Sinne. Und diese Umstellung, oh Mann, die hat es in sich. Das ist eine richtige Umwälzung schulischer Arbeit und die gehen wir ganz, ganz zögerlich an. Es gibt, ich würde mal so schätzen, 10, 15% Schulen, die müssen das einfach und das ist fantastisch, wenn man dann bei denen ist und das miterlebt. Andere kriegen es nicht hin.
Das ist total spannend. Im Prinzip sagst du ja, eigentlich müssen wir die Erwachsenen mehr oder weniger stärker befähigen, die keine Ahnung haben, wie gehen wir mit den Medien um. Das ist auch übrigens meine Erfahrung im privaten Kontext. Es sind meistens immer Erwachsene, die ja irgendwelche doofen Kommentare unter LinkedIn oder auf Instagram oder sonst was schreiben. Ich glaube, der spannende Knackpunkt, was sehr viele sagen werden, wir bevormunden gerade irgendwie Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die volljährig sind. Und es gab mal diese wunderschöne Forderung für den Pflichtdienst für Senioren. Wie würde man denn auf so eine Person antworten oder wie würdest du auf so eine Person antworten, die sagt, eigentlich bevormundest du mich jetzt hier und ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und bin erwachsen?
Ja, Pflichtdienst für Senioren, da bin ich ja dran schuld, dass diese Debatte sich entzündet hat. Ich habe schon seit längerem immer wieder darauf hingewiesen, dass es bei der Einführung eines Pflichtdienstes eine sehr große Zumutung ist, das nur der jungen Generation aufzubürden. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich einen Ich-Dienst, also so wie wir ihn früher einmal hatten, als Wehrdienst oder Zivildienst, dass wir ihn in Bälde einführen müssen, jedenfalls wenn die geopolitische Lage so bleibt und die Bedrohung durch Russland so bleibt, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Und da kommen alle automatisch auf die Idee, ja, dann führen wir den traditionellen Wehr- und Zivildienst wieder ein. Der gilt aber nur für Männer. Das finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Es ist eine Herabsetzung von Frauen. Selbstverständlich müsste auch Frauen mit einbezogen werden. Und der gilt zurzeit dann immer, und da sind sich fast alle einig, nur für die junge Generation, für die, die noch nicht in den Berufsbereich eingetreten sind, in das Arbeitsleben. Und da habe ich schon immer die Position vertreten, es ist nicht nachvollziehbar. Auch die Menschen, die aus dem Berufsleben austreten, müssen genau der gleichen Verpflichtung ausgesetzt werden. Führen wir also einen Pflichtdienst ein, dann gilt er sowohl für die Gruppe derer, die noch nicht im Berufsleben sind, als auch für die Gruppe derer, die aus dem Berufsleben ausgestiegen sind. Das stößt interessanterweise auf eine riesige Ablehnung, weil wir ein völlig anderes Konzept von Austritt aus dem Berufsleben haben. Austritt aus dem Berufsleben wird im Moment gleichgesetzt mit gesellschaftlich frei. Ich habe nicht mehr die geringste Verpflichtung, whatsoever, gar nichts mehr. Ich bin jetzt ein freier Mensch. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich habe mich ausbilden lassen, habe berufstätig gewesen. Viele haben eine Familie gegründet. Das war's. Jetzt bin ich nur noch Freizeitmensch. Und das ist heute aber ein Lebensabschnitt von im Durchschnitt 15, manchmal 20, manchmal 25 Jahren. Das kann ein Drittel des ganzen Lebens sein. Und das finde ich nicht nachvollziehbar, sowohl sozial und gesellschaftspolitisch als auch vom Lebensrhythmus her. Und halte das für eine dringende Thematik, die öffentlich diskutiert werden muss. Und sie spiegelt genau das wieder, was du sagst, Elliot. Ein ganz ungleiche Maßstäbe, die an die verschiedenen Generationen angelegt werden. Die junge Generation, die von den alten über 60-Jährigen vor allem immer wieder kritisiert wird für zu wenig Einsatz für die Gesellschaft und dadurch in Spannung zu den Älteren gerät, die besonders viele Vorurteile gerade über sich ergehen lassen muss. Das ist keine gute Ausgangssituation.
Vielleicht, um dort nochmal nachzuhaken, es gab ja parallel dazu von dem TikToker Levi Pinnell die Forderung nach einem Social-Media-Verbot für Ü60-Menschen. Eigentlich war es keine Forderung, er hat es eigentlich gesagt in einer Talkshow und daraus hat dann die Bild-Zeitung eine tolle Headline gemacht und damit hat man eigentlich genau das bestätigt, was der Levi gesagt hat. Die Erwachsenen sind nicht kompetent mit Medien, haben alle nur die Headline gelesen und deshalb gedacht, dass Levi Pinnell jetzt irgendwie TikTok für 60 Menschen verbieten wollen. Sein Argument war ja im Prinzip, eigentlich sind Jugendliche viel stärker darin, irgendwie KI, Fake News und sowas zu erkennen. Wie würdest du denn deine Haltung von der Pflichtdienst für Senioren auf ein Social-Media-Verbot für Ü60-Menschen irgendwie übertragen?
Nun, wir müssen erstmal grundsätzlich uns klar machen, was ist das für eine Forderung? Verbot des Zuganges zu digitalen Plattformen, Verbot des Zuganges zu sogenannten Social Media. In Klammern, das ist, ich habe es schon gesagt, das ist ein Euphemismus, das sind keine sozialen Medien mehr. Sie sind kein sozialer Austauschplatz mehr, wo man Meinungen bringt und sich miteinander unterhält, sondern sie sind heute nur nach Gewinnorientierung ausgerichtet. Wenn wir jetzt diskutieren, ein Verbot des Zugangs, dann heißt das, ein Verbot, sich der heutigen modernen Technologie zu bedienen, die zwar in den Händen von internationalen kapitalistisch orientierten Konzernen ist, was überhaupt nicht in Ordnung ist, aber das Abschneiden von der Kommunikationsform der Gegenwart und natürlich der Zukunft, was ist das für ein Modell? Damit würde ich ja signalisieren, Menschen dürfen nicht mehr miteinander kommunizieren auf den Kanälen, die heute die absolut vorherrschenden sind. Sie sollen nur noch traditionell oder analog miteinander kommunizieren und sich von einem riesigen Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit abschneiden, sodass die Idee Verbot per se schon mal völlig schief und krumm ist. Was damit meist gemeint ist, ist eine Regulation derart, dass ich Menschen schütze, mit Inhalten sich auseinanderzusetzen, mit denen sie sich nicht auseinandersetzen wollen und nicht auseinandersetzen können, mit Kommunikationsformen, die ihre Persönlichkeit stört, die sie psychisch irritiert. Das ist das eigentlich gemeinte Ziel, ein Schutzziel. Aber das kann ich meiner Einschätzung nach nicht durch ein Verbot erreichen, sondern, und das gilt jetzt für alle Gruppen, ne? Das gilt für die Jungen, gilt für die mittleren Altersgruppen, gilt für die Älteren, so dass ich mal sagen würde, die Diskussion Verbot trifft den Kern nicht. Damit erreicht man überhaupt gar nicht das, worum es geht, nämlich eine souveräne, kompetente, für die eigene Persönlichkeit hilfreiche, aufbauende, stärkende Form des Umgangs mit diesen Kanälen und Plattformen und eine bereichernde Form der Kommunikation.
Ich würde da gerne auch noch mal reinspringen, nämlich mit dem Thema, wir reden ja dann davon, dass wir Jugendliche befähigen können, damit umgehen zu lernen und das auch zu üben in der Anwendung mit in Schule. Gleichzeitig erleben wir natürlich, dass ganz viele Erwachsene und Elliot hat es auch schon gesagt, wenn auch kommentiert wird unter seinen Postings, dann sind es Erwachsene, die sich häufig im Ton vergreifen und ausfallend werden im Vergleich zu den Jugendlichen, denn da ist es gar nicht so der Fall. Wie siehst du das denn tatsächlich in dem Umgang auch? Also wir erleben ja, dass Erwachsene das permanent Jugendlichen vorschreiben, selber aber auch gar nicht gelernt haben, damit umzugehen. Wie schätzt du das ein, dass da quasi Entscheidungen über den Kopf hinweg getroffen werden und nicht da auch gerade das gegenseitige Lernen mit im Vordergrund steht? Also warum wird nicht auch gesehen, Jugendliche haben da einen anderen Umgang, haben da vielleicht auch einen anderen Zugang zu, können dann auch, wenn sie in der sagen wir mal, wenn die ja mit Digital Skills auch gearbeitet haben, sehr kompetent damit umgehen und verstehen auch sehr viel stärker hinten dran, was passiert denn da mit den Mechanismen? Warum nutzen Erwachsene so wenig dieses, ich frage mal bei den Kindern oder bei meinen eigenen Kindern nach, sondern man ist automatisch auf dieses Verbot so stark gemünzt?
Ja, das, wie gesagt, ich vermute mal, dass der Antrieb dahinter, das Motiv ist ein Schutzbedürfnis. Das fällt ja sowieso auf, dass heute Erwachsene, vor allem auch Eltern, vielleicht auch ein bisschen noch Großeltern, aber bei Eltern ist ganz stark, den Eindruck haben, diese Welt, in der mein Kind hier lebt, wir sprechen gerade über die digitalen Herausforderungen, aber da können wir noch hinzutun, eine Welt, in der ein Krieg ganz nah an uns dran ist und möglicherweise, wir haben schon darüber gesprochen, uns auch noch direkt erreichen wird. Eine Welt, in der die Klimakonstellation völlig unberechenbar ist. Die wirtschaftliche Zukunft ist wackelig und fraglich, hängt mit dem Digitalen zusammen, aber auch mit der insgesamt der ökonomischen Situation des Landes. In der jungen Generation herrscht die Einschätzung vor, dass es möglicherweise wirtschaftlich leicht bergab geht, aber nicht bergauf, dass man keine Zukunftsperspektive hat als Angehörige der jungen Generation. Das alles drückt auf die Haltung und das muss ich alles ertragen und dazu muss ich ein eigenes Konzept entwickeln. Du hattest noch einen anderen Aspekt in der Frage drin.
Mit den Erwachsenen sozusagen, dass ja da viel geurteilt wird, ohne kompetenter
jetzt
zu sein. Also das ist ja ein großes Thema.
Ja, jetzt sagen viele Erwachsene, in einer solchen Welt zu leben, das kann mein Kind ja gar nicht schaffen. Ich kann das ja kaum. Also muss ich mein Kind unterstützen und muss ihm helfen. Ich glaube, das ist der Hauptantrieb heute. Deswegen haben wir auch so viele fürsorgliche bis überbehütende Eltern, die sich gewissermaßen vor ihre Kinder stellen, auch noch vor die erwachsen gewordenen teilweise, und sie abschirmen und schützen und finanziell füttern und in ihnen Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, sodass sie in dieser komplizierten Welt mit komplizierter Orientierung und schwieriger wirtschaftlicher Lage, dass sie da zurechtkommen. Und so kommt so eine Haltung der Älteren, auch der Eltern zustande, sich immer einzumischen in das, was an Auseinandersetzung mit der realen Welt notwendig ist. Ich komme ja aus der Bildungsforschung, der Sozialisationsforschung, und da kann man das auch theoretisch fassen. Ich kann in einer Welt nur überleben, wenn ich mich selbst mit meiner Körperlichkeit, mit meiner Psyche, so wie ich sie habe, immer wieder ins Vernehmen setze und so, das sind meine Fähigkeiten, das sind meine Stärken und Schwächen. Und mit denen muss ich mein Leben gestalten, die soziale und die physische Welt beherrschen. Ich muss ein eigenes Konzept finden, um, wie ich es nenne, eine produktive Verarbeitung dieser inneren und der äußeren Realität zu schaffen. Dann bin ich stark, dann kann ich auch mit Krisen umgehen und damit zurechtkommen. Wenn jetzt aber Eltern mir diesen Prozess abschneiden und mir gar nicht die Möglichkeit geben, dann unterstützen sie mich nicht. Das ist heute ganz schwer, vielen Eltern klarzumachen, dass ein Krisenerlebnis, ein Scheiternserlebnis, Konflikterlebnisse heute so wichtig wie noch nie sind, gerade in einer solchen ungewissen, unsicheren, krisenhaften Lebenswelt, in der man heute groß werden muss. Und da hinein kommt diese Debatte Verbot von Zugang zu digitalen Plattformen. Damit glauben viele Menschen so, damit kann ich das abschirmen und mein Kind davor retten, dass es mit Inhalten und mit Kommunikationsverfahren sich auseinandersetzen muss, die einfach die psychischen und die sozialen und die emotionalen Möglichkeiten meines Kindes übersteigen. Eine zunächst mal nachvollziehbare Motivation, die aber völlig falsch ist. Das Gegenteil muss sein, ich muss mit Kindern, mit Jugendlichen zusammen, alle Altersgruppen zusammen müssen beraten, das Ziel, im Ziel sind sie sich nämlich alle einig, beraten, wie kann denn das sein? Wie kann das aussehen? Welche Hilfen, welche Unterstützungen brauchen wir, um in dieser Welt zu überleben? Und was dabei immer auf der Strecke bleibt, wenn über Verbote diskutiert wird, ist die Anbieter von diesen digitalen Plattformen. Was denn mit denen? Die dürfen machen, was sie wollen. Die dürfen Geld verdienen bis zum geht nicht mehr mit Manipulationen, mit Abhängigkeit, mit abhängig machen, mit persönlichkeitsstörenden Angeboten. Das kann ja wohl nicht die Lösung sein.
Die Regulierung braucht es, glaube ich, auch. Ich glaube, da setzt man ja auch gerade sehr stark an, EU-seitig wirklich auch da den DSA-Act wirklich auch voranzutreiben und da auch die Regulierung greifen zu lassen. Denn die Möglichkeiten oder die Dinge sind ja da. Man muss sie nur einfach am Ende auch mit umsetzen. Das, was du jetzt
verlangt ganz offensichtlich, aber ganz schön politischen Mut. Ne? Ich muss
absolut,
dagegen,
absolut,
muss gegen aber, eine amerikanische Regierung, die ihre Privatkonzerne von vorne bis hinten peppelt, muss ich mich durchsetzen. Gegen eine chinesische Macht muss ich mich durchsetzen. Da muss die EU noch Zähne zeigen. Da ist sie noch ein bisschen sehr, sehr sanft.
Das lasse ich jetzt so stehen, weil ich würde gerne nochmal auf das Thema Partizipation übergehen. Da liegt ja eine ganz, ganz große Chance drin, wenn Jugendliche ihre Ideen vielleicht in einer anderen Form auch mit einbringen können und damit in einer anderen Form Wirksamkeit erfahren. Und Wirksamkeit bedeutet ja auch gleichzeitig, ich kann doch was tun und ich kann was verändern in der Situation. Das ist ja das, was quasi im Moment ruht oder gar nicht so richtig festgestellt wird, dass ich irgendetwas in dieser Welt dazu beitragen kann. Wenn du dir jetzt aber anguckst, auch wie Politik entschieden wird, wie Unternehmen häufig entscheiden, nämlich ohne das Einbeziehen Jugendlicher, sondern man hört dann vielleicht, man lädt sie ja inzwischen überall auch auf die Panels ein, da dürfen sie was tun, sie dürfen eine Empfehlung abgeben, aber am Ende ist doch Partizipation auch, wie werden Dinge ausprobiert und umgesetzt? Warum krankt unsere Gesellschaft tatsächlich dran, Partizipation Jugendlicher wirklich fest zu verankern in Themenstellungen?
Ja, wahrscheinlich aus dem Grund, den wir gerade hatten, weil die älteren Menschen das Gefühl haben, wir müssen die Jüngeren schützen. Und dabei vergessen sie, dass die ihre eigene Sicht auf die Welt haben, dass sie heute sehr viel selbstständiger sind als jemals zuvor, auch dank der Kommunikationsformen, die ihnen zur Verfügung stehen, dass die viel, viel stärker sind in all ihren Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Tatsächlich aber werden sie abgeschirmt. Das ist genau der Eindruck der jungen Leute selbst auch. Ich bin ja viel beteiligt an Jugendstudien, also Befragung von jungen Leuten, sagen wir mal grob unter 30 Jahre alt. Und da kommt ganz klar das zum Vorschein, was du gerade gesagt hast. Die junge Generation hat den Eindruck, wir werden an wichtigen politischen Entscheidungen nicht beteiligt. Wir werden einfach nicht gefragt, wir werden übergangen. Beispiel Corona-Pandemie vorhin ist für mich immer so ein Symptom, auch ein Menethek, so ein Warnhinweis, wie das passieren kann. Dieses Gefühl, dass die Politik sich um die kümmert, die älter als man selbst sind, dass man als junger Mensch heute in einer Minderheit in dieser Gesellschaft ist, das ist ganz bitter und das trägt mit dazu bei, dass jetzt in der jungen Generation auch eine politische Verunsicherung eingetreten ist. In der jungen Generation haben wir die sehr irritierende Situation, dass die beiden politischen Flügelgruppen rechtsaußen und linksaußen immer stärker werden. Das ist jetzt seit ein, zwei Jahren der Fall, setzte mit der Corona-Pandemie auch ein. So ein Ohnmachtsgefühl, genau das, was du beschrieben hast, das Gefühl, ich kann meine eigene Situation nicht steuern. Da kommen Kräfte auf mich ein, die ich nicht korrigieren kann, die ich nicht kontrollieren kann, die ich zum Teil gar nicht richtig verstehe. Und ich bin Opfer. Dieses Grundgefühl, das herrscht bei vielen jungen Leuten so atmosphärisch vor und ist höchst gefährlich und führt im politischen Bereich dazu, dass Parteien wie die AfD und die Linke immer stärker werden, die aber, wie wir wissen, könnten nicht miteinander regieren. Also da ist das. Die Sorge, dass wir auseinanderdriften und eine politische Polarisierung haben, die ist schon sehr hoch. Junge Leute sind oft Trendsetter für Entwicklungen, die dann auch in die anderen Bevölkerungsgruppen mit rüberspringen. Und das beobachte ich mit großer Sorge, dass wir im Moment eine solche Situation haben. Konsequenz daraus muss sein, junge Leute in der Schule, geht's los am Arbeitsplatz, aber eben auch in der Politik ganz systematisch an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Das klingt so gut, ist aber ganz schön schwierig umzusetzen und dazu fehlen auch allerorten die Instrumente. Ich glaube, wir brauchen da Quoten, Jugendquoten in den bei Kandidaturen, bei den Wahlen. Unter 30-Jährige müssen zumindest 30% vertreten sein und so weiter, um das strukturell abzusichern. Denn die Mehrheit der Gesellschaft ist nun einmal sehr alt. Und wenn nur sie entscheidet, dann gibt es Entscheidungen, die zwangsläufig strukturell gegen die Interessen der jungen Generation sind. Und ich denke, wenn das so weitergeht, wird die junge Generation immer stärker strukturell benachteiligt in unserer Gesellschaft.
Ich würde ja persönlich alterstechnisch wahrscheinlich sogar noch jünger gehen. Man sieht ja eindeutig, dass in der Politik es irgendwie eine epistemische Lücke gibt, also irgendwie eine Differenz zwischen dem, was existiert und dem, was von der älteren Generation irgendwie erkannt werden kann. Was ja auch daran liegt, dass wir als Jugendliche irgendwie eine systematische Beteiligung oder Benachteiligung in unserer Funktion als Wissensträgerin haben. Was zum einen daran liegt, dass unsere Aussagen einfach entwertet wird aufgrund unserer sozialen Identität irgendwie. Und zum anderen merke ich auch, dass vielen Jugendlichen irgendwie diese konzeptuellen Mittel fehlen, die eigene Erfahrung überhaupt vernünftig zu kommunizieren und zu verstehen. Was mich aber unfassbar interessieren würde, abgesehen davon, dass sie das Gefühl haben, keine Selbstwirksamkeit zu haben, warum wählen sie dann eigentlich die AfD? Warum wählen sie dann die Linke? Weil nur Protest kann es ja auch noch nicht erklären. Also sie müssen ja irgendwas anders machen oder irgendwas in den Menschen ansprechen, dass sie nicht dieselbe Erfahrung haben wie zum Beispiel bei der CDU oder bei der SPD.
Ja, was du ansprichst, ist ja auch die Chance für die traditionellen Parteien in der Mitte des politischen Spektrums, dass sie zeigen, wie ein Regierungssystem funktioniert mit demokratischer Tradition und demokratischen Traditionen. Sie zeigen, wie man sachlich miteinander diskutiert, wie man Gegensätze abklärt, wie man das auch mit moderner Kommunikation macht, wie man Menschen daran beteiligt. Ich finde, das ist eine Chance, die auch die Ampelregierung schon immer wieder hat an sich vorbeiziehen lassen. Die jetzige Regierung muss aufpassen, dass nicht das Gleiche passiert. Die Menschen beteiligen, also deutlich machen, wir haben folgende Alternativen für die Sicherung der Sozialsysteme, der Gesundheitsversorgung, der Altersversorgung. Alternative A, B und C. Wie sieht es aus? Wir als Regierung möchten das innerhalb der nächsten 6 Monate entscheiden. Wir eröffnen jetzt einen Dialog. Diese symbolische Beteiligung der Bevölkerung an solchen Entscheidungen, die fehlt mir. Das ist nicht mit den Wahlen getan, die Landtagswahlen und irgendwann später dann wieder die nächste Bundestagswahl folgt anderen Gesetzen, aber nicht denen Sachentscheidungen in einer transparenten und für alle nachvollziehbaren Form in die öffentliche Diskussion zu bringen. Das, glaube ich, ist etwas, was die Parteien der Mitte und auch die jetzigen Regierungsparteien unbedingt machen müssen, diese Transparenz von politischen Entscheidungen und das deutliche Signal, wir sind darauf angewiesen, dass ihr als Bevölkerung mitmacht. Und wir werden sehr sensibel darauf reagieren, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung sind. Es gibt auch Bürgerräte, die man etablieren kann, also durch Zufall ausgewählte Querschnitt der Bevölkerung, wo ich mir wünsche, dass die junge Generation doch proportional etwas stärker vertreten ist, weil sie sonst immer in der Minderheit ist, kann man zusätzlich noch machen. Also alles, was wir tun können, um dieses Gefühl, dass eine Bevölkerung per se oder dass die junge Bevölkerung strukturell aus wichtigen Entscheidungen ausgeklammert ist. Wenn das nicht abgebaut ist, dann kommt es zu dieser, ich würde mal sagen, überwiegend Trotz- und Protesthaltung und dann wählen junge Leute zu einer großen Mehrheit, sind ja nicht alle, aber doch zu einer auffällig großen Mehrheit, dann die extremen Parteien. Das wäre das Rezept, was mir vorschwebt.
Ich stimme total zu, dass Demokratie nicht bei der Wahlurne enden darf. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ich würde aber schon den Eindruck haben, dass es einen großen Unterschied zwischen der Linken und der AfD gibt. Weil die Linke, wenn man sich das mal so anguckt, was die machen, die sind ja deutlich mehr aus auf Jugendpartizipation. Die beziehen Jugendliche in vielen Fällen ein. Ich wähle jetzt nicht die Linke, das hat andere Gründe. Aber ich würde schon sagen, dass die Linke dadurch diesen Unique Selling Point hat und deswegen viele Menschen zu den Linken gehen. Ich kann aber nicht verstehen, warum die Menschen zu der AfD gehen, weil die AfD will ja systematisch genau das nicht machen. Also die AfD, die juckt das ja überhaupt nicht, was die Jugend da eigentlich denkt und hat auch überhaupt gar kein Interesse daran, die Jugend irgendwie zu beteiligen.
Das sehen viele in der jungen Generation anders. Diese beiden Parteien, du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an. Wir sind wieder bei der Bedeutung und Nutzung von Kommunikationskanälen in der heutigen Zeit. Beide dieser Parteien sind führend in der Präsenz auf den sogenannten Social Media, also den digitalen Plattformen. Sie beherrschen diese Klaviatur. Die AfD ist erst 2013 gegründet, die ist also schon im digitalen Zeitalter entstanden. Die Linke hat sich das vor wenigen Jahren systematisch angeeignet und die Frau Reichenecke hat das ja auch persönlich intensiv gemacht, sich über die Plattformen direkt mit den Menschen und hier jetzt den jungen Menschen in Verbindung zu setzen. Das tun beide Parteien. Und der Eindruck bei den jungen Leuten ist, dass die AfD direkt erreichbar ist. Ich kann mit dem Kandidaten korrespondieren. Die gehen auf Themen ein, die mich persönlich beschäftigen. Das haben beide dieser Parteien geschafft und es ist mir ein Rätsel. Ich dreh dein Argument mal um. Es ist mir ein Rätsel, dass die anderen Parteien das nicht machen. Das ist nun mal die Kommunikationsform der Zukunft über die Plattformen. Und junge Leute sind das gewohnt und möchten und müssen über diese Kanäle angesprochen werden. Und das tun die traditionellen Parteien viel zu wenig. Sie sind noch auf ihr älteres Publikum ausgerichtet. Aber das ältere Publikum ist nicht die Wahlarena der Zukunft, sondern die jungen Leute zeigen genau die Richtung, in die es geht. Also wir sind auch beim Thema Kommunikation und damit eben Erreichbarkeit und, sagen wir mal ganz vorsichtig, Gefühl der Mitbestimmungsmöglichkeit im politischen Raum durch die direkte Kommunikation über die digitalen Plattformen.
Finde ich auch wieder total spannend. Ich würde schon zustimmen, wenn man sich mal anguckt, wie viele junge Menschen Social Media als Hauptinformationsquelle für Politik und sowas verwenden, ist ja, glaube ich, ein unfassbar großes Potenzial für Parteien. Ich finde aber trotzdem, wenn man sich Kommunikation anguckt, da muss ja hinter der Kommunikation eine Informationsgrundlage stellen. Und ich würde schon sagen, dass die Linke systematisch bessere Politik für junge Menschen macht, sei es was Mieten angeht, sei es was irgendwie Studienpreise angeht. Und die AfD macht das ja systematisch nicht. Und deswegen finde ich schon, dass wenn man über die Linke redet, man systematisch eher irgendwie in die Jugendrichtung geht, weil die Linke ja auch tendenziell deutlich jüngere Abgeordnete hat. Also wenn man sich mal so anguckt, es gibt ja Kreisvorsitzende bei den Linken, die sind irgendwie 16, 17, 18 Jahre und das gibt es halt bei der AfD tendenziell eher nicht.
Ich gehe mal rein mit der Frage, sag mal, Klaus, haben wir, wenn wir das jetzt, was wir auch gerade diskutiert haben, haben wir grundsätzlich eher ein Erwachsenenproblem oder haben wir ein Jugendproblem?
Genau. Wir haben ein sehr starkes Erwachsenenproblem, diskutieren wir ja die ganze Zeit. Aber wenn man mal runter will von der gegenseitigen Beschuldigung, die da ja ein bisschen mit hineinspringt, wir haben ein Problem des Austausches der Interessen, der Bedürfnisse, der Empfindungen der Gefühle zwischen verschiedenen Altersgruppen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz dringend mit aufgenommen werden muss in die künftige politische Diskussion. Es ist für mich als Bildungsforscher völlig nachvollziehbar, ganz anschaulich, fast spürbar, dass ich ja heute als junger Mann, als junge Frau in einer ganz anderen Welt groß werde, als das zum Beispiel bei mir der Fall war, der in der Nachkriegszeit seine Kinder- und Jugendzeit hatte, oder bei Menschen im mittleren Alter. Das sind ja andere Färbungen von Lebenserfahrungen mit unterschiedlichem Alter, auch andere Perspektiven. Und die auszutauschen und sie fair sich gegenseitig anzuzeigen und sie nicht moralisch abzuwerten und den Jüngeren gegenüber zu sagen, ihr seid überhaupt gar nicht in der Lage, die Situation einzuschätzen, denn ihr braucht erstmal noch viel mehr Erfahrungen, um das überhaupt zu können. Die Abwertung, die gerade die Jüngeren immer wieder erfahren, wenn wir die überwinden wollen, und wir müssen sie überwinden, damit die Gesellschaft funktioniert und damit wirklich alle Themen von Bedeutung auch offen angesprochen werden, dann braucht es dieses Wertschätzen der unterschiedlichen Perspektiven. Davon lebt eine Gesellschaft, dass sie eingeht auf die unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven. Und die dürfen auch in Spannung und in Konflikt zueinander stehen. Und deswegen halte ich viel von sogenannten Generationendialogen, also Formen, bei denen die unterschiedlichen Altersgruppen mit ihren ganz unterschiedlichen Erfahrungen sich austauschen und zum Beispiel zu bestimmten Fragen, waren vorhin ja schon mal am Beispiel Umgang mit digitalen Plattformen, wie kann das kanalisiert werden? Müssen wir das mit einem Verbot machen oder ist das eine untaugliche Struktur? Das gehört in solch eine generationsübergreifende Diskussion hinein, Alterssicherung, aber auch sämtliche anderen Themen, mit denen die Gesellschaft gerade zu tun hat. Sicherheit und Umweltschutz und alle anderen Varianten von Bedeutung gehören in die öffentliche Diskussion, wo alle Altersgruppen und alle Generationen in einer fairen und gleichberechtigten Weise beteiligt werden sollten. Dafür haben wir eigentlich alle Möglichkeiten und dafür übrigens sind auch wieder die digitalen Plattformen natürlich ein wunderbares Forum.
Haben wir, und ich glaube tatsächlich, dass auch wenn du die sozialen Medien ja eigentlich als unsozial beschreibst, sie tatsächlich trotzdem auch soziales Netzwerken mit fördern untereinander. Also auch gerade mit den Schüler und Schülerinnen, da könnte man sonst ja gar nicht in der Form übergreifend in Kontakt kommen, wie man das jetzt hat oder wo man auch wirklich andere Perspektiven sehen kann. Ich glaube,
Auf
es ist
jeden Fall.
wichtig,
Und wir bräuchten nur Zwischenruf, wir bräuchten eben auch sehr viel mehr Plattformen, die in der öffentlichen Hand sind. Warum gibt es eigentlich keine Plattform, ich sag mal, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder der Schulen Deutschlands? Die tun sich alle zusammen und bilden eine Plattform. Also öffentlich, in öffentlicher Hand getragene, nach gemeinnützigen Gesichtspunkten funktionierende Anbieter von wirklichen Social Media, das wär's.
Das hatte tatsächlich Markus Beckedahl auch in einem Diskurs mal mitgesagt, wo ich im Frankfurter Presseclub mit ihm dazu gesprochen habe, dass da ja tatsächlich auch ganz viele Möglichkeiten wären, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, das auch weiter zu verfolgen in so eine Richtung. Ich würde gerne noch mal einhaken bei dem Generationendialog. Also ich glaube schon, und das erlebt man ja draußen zunehmend, dass die Gespräche auch stattfinden, wo Jugendliche hier eingeladen werden, wo dann auch wirklich Ältere mit Jugendlichen auch diskutieren. Mir ist es ehrlicherweise immer noch zu wenig, weil was passiert denn daraus konkret? Also wir können immer nett reden, und am Ende geht dann jeder seiner Wege und nichts passiert tatsächlich an, dass weder der eine seine Konstellation ändert, nämlich ich integriere in Entscheidungen wirklich Jugendliche und gleichzeitig auf der anderen Seite auch mitzukriegen, die Jugendlichen, naja, ich durfte jetzt meine Meinung sagen, habe eigentlich einen guten Punkt mit eingebracht, aber am Ende geht er doch eben wieder verschluckt. Wie schaffen wir es tatsächlich, dass sowas auch konkret wird, also dass wir wirklich in die Umsetzung damit gehen?
Ja, wir sind eine Demokratie mit parlamentarischer Struktur, also repräsentativ demokratische Muster. Die Bevölkerung wählt Abgeordnete, die sie sozusagen im kleinen Format von, was haben wir zurzeit, 600 Personen oder so, auf Bundesebene repräsentiert. Das heißt, das ist ein Wahlakt, wo ich meine Stimme abgebe. Dieses Gremium muss erreicht werden. Das sind die Machtzentren, jedenfalls zu einem großen Teil. Natürlich kommt noch sehr viel durch andere politische Kräfte, durch Wirtschaftsimpulse. Wir haben schließlich ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Da kommen natürlich auch noch andere Kräfte mit rein. Aber das Parlament muss erreicht werden, wenn ich Gesetzgebung beeinflussen will. Das bedeutet Generationendialoge, zum Beispiel über einen Bürgerrat. Ich nehme das Beispiel nochmal auf, der gebildet wird, indem nach einem Zufallsverfahren Menschen ausgewählt werden, angeschrieben werden, willst du an einem Bürgerrat teilnehmen zur Frage der Verbesserung der Umweltsituation in der Bundesrepublik oder zur Sicherung der Alterssysteme. Hier ist die Einladung. Und du bist zufällig aus der Einwohnermeldedatei ausgewählt worden und wirst eingeladen, hieran teilzunehmen. Dieser Bürgerrat tagt, behandelt das Thema innerhalb von 4 oder 6 Wochen oder so in konzentrierten Sitzungen, holt Experten dazu. Bei dem Bürgerrat würde ich darauf achten, eben habe ich schon mal gesagt, dass das proportional nach Altersgruppen zusammengesetzt ist, sodass die junge Generation nicht immer in einer Minderheit ist, weil sie demografisch im Moment so klein ist. Dann kommt eine Entscheidung dieses Bürgerrates, was übrigens meist sehr klare Entscheidungen und sehr unkompliziert auch zustande gekommene Entscheidungen sind. Wie kann diese Entscheidung, bei der jetzt die junge Generation gleichberechtigt beteiligt war und hinter der Entscheidung steht, wie kann die in die Gesetzgebungsstruktur rüberkommen? Das wäre ganz konkret immer die Herausforderung. Und da hängen wir im Moment fest. Das sehe ich auch so. Jetzt hat der Bürgerrat gearbeitet oder ein anderes Gremium und sachlich und fair diskutiert und alle waren beteiligt und es ist auch ein klarer Beschluss gefasst worden. Aber das Parlament, was jetzt? Und da würde man also brauchen eine Verlinkung. Das heißt, die Entscheidung des Bürgerrates muss ins Parlament getragen werden. Und im Parlament muss sie debattiert werden und muss in einen Entscheidungsprozess aufgenommen werden. Mechanismen dieser Art, vielleicht noch nicht der letzte Gedanke dazu, die bräuchten wir, denn sonst passiert genau das, dass die Partizipationsmuster ins Leere laufen und dann werden sie entwertet und dann haben wir die auch noch kaputt und noch ein Vertrauensverlust im System, den wir uns nicht leisten können. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ich musste gerade an Schülerinnenvertretung denken, weil es ist ja im Prinzip genau das, was da die ganze Zeit läuft. Wir alle setzen uns zusammen, wir arbeiten Konzepte, Vorschläge, teilweise kümmern wir uns auch um Finanzierung, nur damit es am Ende nicht irgendwie entscheidungskräftig angebunden ist und es scheitert. Und das finde ich total schlimm, weil das ist einfach Scheinpartizipation. Was
Ja,
mich aber jetzt noch
das
interessieren
macht die
würde.
Idee. In der Schule muss es dann verbindlich in die Schulkonferenz oder welches Gremium auch immer da ist, was wenigstens ein bisschen über Schulbelange entscheiden kann.
Genau das. Was mich noch interessieren würde, wir wollen ja gerade eigentlich einen Wandel in der Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Du bist ja auch Professor bei der Hertie School, da kann man ja unter anderem auch Public Policy studieren. Die haben ja auch ganz namhafte Alumni, zum Beispiel irgendwie den Finanzminister von Rumänien. Was mich interessieren würde, wird denn Public Policy und wird Politik dort zum Beispiel anders gelehrt? Also legt ihr beim Lernen, wie man gute Politik macht, schon einen Fokus darauf, wie kann man das partizipativ gestalten? Und habt ihr schon Wandel in der Basis der Politiker, die dann irgendwann mal in den Bundestag zum Beispiel kommen?
Die Philosophie, und das steckt ja in dem Wort Governance, etwas schematischen Begriff, steckt das ja mit drin. Die Konzeption, die Ausrichtung ist genau die wir hier diskutieren. Sie ist auf Beteiligung, auf Partizipation aller Gruppen mit Gleichberechtigung ausgelegt. Governance bedeutet auch, dass alle Sektoren der Gesellschaft, der private Sektor, der öffentliche Sektor, aber auch der Sektor der Zivilgesellschaft berücksichtigt werden und sich beteiligen, habe ich den wirtschaftlichen, privatwirtschaftlichen Sektor genannt, der gehört mit dazu, dass sie alle beteiligt werden und in einen Interessenausgleich gebracht werden. Das ist die Philosophie bei der Hattie School, die früher ja auch Hattie School of Governance hieß, heute Hattie School University of Governance, weil wir auch eine kleine, aber voll ausgebaute Universität sind. Und ja, von den etwa, oh, ich glaube, es sind jetzt schon 3000 Alumni, also den Absolventen der verschiedenen Studiengänge, sind sehr viele in politische Ämter gegangen oder am liebsten wollen die Menschen, die bei uns ausgebildet werden, in Multiplikatoren und Kommunikationsrollen in internationalen Organisationen tätig sein, nicht direkt in die Regierung, sondern in regierungsberatende Institutionen. Aber Tatsache ist, dass ganz viele auch in Regierungsämter gegangen sind, in Multiplikationsrollen bei Stiftungen, viele auch breit in öffentliche Bereiche hinein. Und ja, ich kann nur mit dir hoffen, dass das irgendwann mal etwas ausmacht, dass da für Partizipation politische Interessensdurchsetzung unter Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen und Emotionen ausgebildete Menschen, dass die stärker ins politische Leben und auch ins gesellschaftliche Leben eintreten, dass das einen Unterschied macht.
Elliot, schließt du noch an?
Ich kann das auch nochmal anschließen. Was ich ja auch noch merke, du hast ja eben den Interessensausgleich angesprochen, aber das, was man ja eigentlich machen würde oder machen bräuchte, ist ja eigentlich ein Machtausgleich. Ich merke ja vor allem, dass total viele Menschen, gerade auch im schulischen Kontext, immer an dieser Macht festhalten und sie auch nicht abgeben können. Wir haben damals die Drittelparität in den Schulkonferenzen eingeführt und dann schrien natürlich alle Schulleitungen auf: Wir sind jetzt handlungsunfähig, wir können nicht mehr über unsere eigene Schule entscheiden und das ganze Ding wird irgendwie vor die Hunde laufen. Ist überhaupt nicht so gekommen. Würdest du sagen, diese Angst, die viele Menschen in Macht haben, diese Macht zu verlieren, ist überhaupt gerechtfertigt?
Nein, und bei der Schule haben wir ja schon angefangen, vorhin zu diskutieren. Merken wir ja auch alle, dass wir unter völlig neuen Bedingungen völlig neue Führungsstrukturen brauchen. Die Schule ist keine Wissensvermittlungsagentur mehr, was sie noch bis vor 30 Jahren war. Da konnte man das rechtfertigen, dass gut ausgebildete Fachleute als Lehrkräfte meist in zwei Fächern perfekt durch ein Studium ausgebildet, ihr Wissen weitergeben an junge Leute, die das sonst nirgendwo erschließen und erwerben können, sondern eine direkte Vermittlung erfahren. Dann so ließe sich vielleicht auch rechtfertigen, diese Organisationsstruktur der Schule mit Klassenverbänden, mit ziemlich hierarchisch aufgebauten Strukturen, mit Jahrgangsabfolgen. Das macht heute so alles keinen Sinn mehr. Und in den letzten 20 Jahren ist das auch richtig spürbar geworden. Die Schule ist keine Wissensvermittlungsinstanz mehr. Das Wissen kommt aus, wir sind wieder dabei, kommt aus den digitalen Kanälen, kommt aus dem Internet. Und es ist erschließbar für jeden durch künstliche Intelligenz, kann es jetzt binnen Minuten das ersetzen, was früher in einer komplizierten Kaskade von Unterrichtseinheiten erarbeitet werden musste. Das hast du heute durch Knopfdruck. Also verändert sich die Rolle von Schule und dann an erster Stelle, wir haben es auch schon kurz erwähnt, die Rolle von Lehrkräften, die sind jetzt nicht mehr Wissensvermittler, sondern die sind teilweise den Schülerinnen und Schülern gleichberechtigt beim Erschließen von Wissen oder sogar unterlegen, haben wir ja auch schon angesprochen. Das heißt, sie sind jetzt in der Rolle des Lernbegleiters, haben eine verhältnismäßig gleichberechtigte Position wie ein Schüler oder eine Schülerin. Und der Bildungsprozess ist jetzt ein gemeinsamer Arbeitsprozess. Man erschließt sich gemeinsam Sachverhalte und Zusammenhänge. Das bedeutet natürlich, dass auch die ganze Organisationsform von Schule anders aussieht. Es gibt Schulen, da gibt es keine Klassenräume mehr, sondern da gibt es Arbeitsecken und einen großen Versammlungsraum. Und es gibt Räume mit technischer Ausstattung und Labore und Werkstätten. Und es ist ein Es ist wie ein moderner Arbeitsplatz, an dem an verschiedensten Enden und Ecken gearbeitet und gewerkelt und gemacht und Videos produziert werden und Wissen geschöpft wird und Wissen verarbeitet und weiterentwickelt wird. Also Bildung, sagen wir mal, die Schule als Arbeitsplatz, das ist eigentlich die Entwicklung, in die wir gehen. Und dafür eine Organisationsform zu finden, heißt natürlich, dass alle Beteiligten auch in den Entscheidungsfunktionen sitzen müssen. Und selbstverständlich sind das auch die Schülerinnen und Schüler, die ihre eigene Position einbringen und in den Leitungsgremien mitsitzen. Und das wird alles eine viel kollegialere Struktur, als wir das bisher kennen. Da ist nicht mehr eine einzige hierarchisch führende Persönlichkeit. Es gibt vielleicht noch einen CEO, der die Schule, männlich oder weiblich, der die Schule vertritt nach außen und als kluge Person das Ganze managt. Aber ansonsten sind das Teamstrukturen, bei denen alle an dem schulischen Arbeitsleben Beteiligten eine gleichberechtigte Rolle haben.
Das ist ja wirklich spannend, was du jetzt auch mit strukturell sozusagen auch beschreibst. Das zeigt ja auch mit dem, was wir vorher gesprochen haben, wie viel Jugendliche heute eigentlich können, leisten, wissen, und welchen Umgang sie tatsächlich auch haben und auch an ihren Kompetenzen mit erweitern. Also das ist ja auch was, wo wir bei Digital School Story ganz stark darauf setzen, wie verändert man die Kompetenzen, wie kann man die üben, um die dann auch in die Anwendung zu bringen. Wenn du dir das jetzt anguckst, was da alles gefordert ist. Und gleichzeitig sehen wir dann, wie sehr auf die junge Generation geschimpft wird, dass wenig Wissen da ist, dass die nicht loslegen können, die Betriebe permanent unzufrieden sind, wir gleichzeitig mitkriegen, dass es heißt, die lehnen sich nur zurück, die tun ja überhaupt nichts, sie sind faul, ganz überspitzt jetzt auch natürlich dargestellt. Wir aber gleichzeitig erleben, wie sie ganz viele Dinge ganz anders machen. Brauchen wir dann nicht auch andere Dinge, wie wir sowas evaluieren? Also gerade im Kontext des PISA-Tests, wenn wir uns das alles angucken, müssen dann nicht solche Dinge tatsächlich ganz massiv auch geändert werden, um tatsächlich die Fähigkeiten der Jugendlichen anders sichtbar zu machen? Denn sie ist ja da.
Ja, auf jeden Fall. Übrigens finde ich, ist PISA dieses von der, der ist nicht UNESCO, sondern OECD etablierte internationale Vergleichssystem von Leistungen in diesem Bereich sehr, sehr offen. Da werden ja nicht nur Leistungen gemessen, sondern im Laufe der Jahre, seit 2000 haben wir das System etabliert, im Laufe der Jahre sind immer auch nebenunterrichtliche, soziale, kommunikative, bis hin zu emotionalen Aspekten mit in die Erhebungen aufgenommen worden. Und das ist genau die Richtung, die du beschreibst, die ich für ganz wichtig halte. Wir können das ja auch noch mal drehen. Was ist denn heute entscheidend? Eine Schule soll ja die Menschen, die da hineinkommen als Kunden, die Schülerinnen und Schüler, soll sie ja stark machen. Die sollen mit ihrem, sollen trainiert werden, darin mit ihrem täglichen Leben gut zurechtzukommen. Und wenn sie die Schule verlassen, sollen sie in der Lage sein, einen guten Anschluss zu finden und auch berufstätig zu sein. Das alleine nur mit den Leistungsmessungen in fest definierten Fächern auszudrücken, ist sehr, sehr eng. Und deswegen darf auch jede Messung des Erfolges von Schule nicht dastehen bleiben. Natürlich ist das von Bedeutung, welche Fähigkeiten ich habe in Kerngebieten Aber sie sind nicht das alles Entscheidende, sondern immer wichtiger wird, war auch schon, aber jetzt merken wir es so richtig, immer wichtiger wird die persönliche Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen, flexibel zu sein, Konflikte auszuhalten, Krisen auszuhalten, überhaupt mit Unsicherheit zu leben und dabei eine stabile Persönlichkeit zu haben. In meiner Sprache ist das also eine Herausforderung an die Schulen, auf alle Entwicklungsherausforderungen des Lebens vorzubereiten und sie alle in der Schule zu berücksichtigen. Nicht nur Leistung, also nicht nur Bildung und Qualifikation, sondern auch soziale Kompetenzen, Umgangsformen, Kontaktaufnahme, Bindungen, Beziehungen eingehen zu können, kompetent zu konsumieren, souverän mit Medien umzugehen, mit Freizeitangeboten, mit Regeneration, mit Geld umzugehen und eben, haben wir angesprochen, auch sozial engagiert und politisch beteiligen zu können. Das sind die Herausforderungen, die eine moderne Schule hat. Und wenn wir da traditionell in Deutschland nur die Bildungs- und Qualifikationsebene berücksichtigen, dann kann da keine in sich stimmige Bildungsinstitution draus werden. Und deswegen, glaube ich, hängen wir da auch fest, weil es so wenig gelingt, die Gesamtpersönlichkeit von Schülerinnen und Schülern in die schulische Arbeit einzubeziehen. Und das, was ich eben geschildert habe, die Schule als Arbeitsplatz, das gestattet das. Da kann ich dann tatsächlich alle solche Aspekte berücksichtigen. Und für mich sieht dann ein Abschlusszeugnis nicht so aus wie heute, dass da 15 Noten aufgelistet sind, sondern die können bleiben. Dann kommt der zweite Teil des Zeugnisses, wo beschrieben wird, was dieser Mensch an Fähigkeiten, Voraussetzungen und Kompetenzen in verschiedenen anderen Bereichen hat. Und eine Profilbeschreibung der Fähigkeiten. Und das, was wir heute haben, dass einige Schülerinnen und Schüler überhaupt gar kein Abschlusszeugnis kriegen, das gehört von heute auf morgen abgeschafft. Das finde ich eine der schlimmsten Konstellationen, die wir überhaupt haben, dass von Staats wegen öffentlich jemand die Nachricht bekommt, das sind ja fast 7-8%, du bist ein Schulversager. Was soll das? Dieser Mensch hat ja Fähigkeiten. Natürlich kriegt er seinen Schulabschlusszeugnis und hat hier dann auch ganz realistisch drin, was er kann, was er für Profil hat, was er nicht kann, geht daraus auch hervor. Aber er hat einen Abschluss und hat die Schule abgeschlossen und bekommt ein entsprechendes Zeugnis. Also da sind viele grundsätzliche Dinge noch umzustellen, wo wir weit im Feld sind.
Ich komme ja aus Bremen und wir in Bremen sind ja immer auf dem letzten Platz in allen Querschnittstests. Und deswegen kann ich auch total gut damit irgendwie resonieren, wenn du sagst, vielleicht sind das gar nicht so die richtigen Maßstäbe. Du hast gerade angesprochen, PISA hat theoretisch auch Zusatzmodule und Sondererhebungen im Bereich sozioemotionale Kompetenzen. Aber der Kern liegt ja im Prinzip eigentlich immer noch auf Lesen, Rechnen, Schreiben und naturwissenschaftliche Kompetenzen. Und da frage ich mich halt immer wieder, ob das wirklich der Standard ist, an den wir uns alle in Europa und auch in Deutschland orientieren sollten, wenn das eine totale Engführung von so einem Bildungsbegriff ist. Würdest du persönlich dafür plädieren, eher in die Richtung zu gehen, weg von nur Lesen, Rechnen, Schreiben, sondern vor allem hauptsächlich diese Kompetenzen, die man dann auch braucht, um in der Gesellschaft wirksam zu sein, als Maßstab?
Ja. Na, wir dürfen die nicht gegeneinander ausspielen. Das haben wir ja alle bitter gelernt. Wir sind ja alle davon ausgegangen, in dem Moment, wo ein modernes Lese-Rechtschreibsystem auf dem Computer zur Verfügung steht, brauchen wir nicht mehr zu wissen, wie man schreibt und wie man richtig schreibt. Das ist aber eine Täuschung. Die souverän umgehen, auch mit künstlicher Intelligenz dann inzwischen, kann nur ein Mensch, der selbst die Grundrechenarten und das Grundmuster lesen und schreiben möglichst sehr gut beherrscht. Sonst werde ich überrumpelt und übertölpelt von dem System. Das heißt, wir dürfen die beiden Bereiche nicht gegeneinander ausspielen. Lesen, Rechnen und Schreiben sind die absolut zentralen Kulturtechniken und jede Schule muss sehen, dass sie da so viel wie möglich an Grundlagen bei den Schülerinnen und Schülern legt. Deswegen bleiben die auch für mich im System der Evaluation, der Messung von Ergebnissen und Fähigkeiten enthalten, aber sie werden eingebettet und ergänzt durch ganz viele der anderen, die wir angesprochen haben. Also so würde ich auf deine Frage antworten.
Ich würde zum Abschluss noch mal zwei Fragen aufgreifen wollen, nämlich was würdest du denn Erwachsenen mit an die Hand geben und sagen, denk doch da mal drüber nach, und was Jugendlichen?
Erwachsenen würde ich mit auf den Weg geben. Ihr seid Angehörige einer Generation. Eure Kinder sind Angehörige einer ganz anderen Generation, sind unter völlig anderen Bedingungen aufgewachsen. Zwar mit euch zusammen und ihr habt damit auch gemeinsame Erlebnisse, aber in einer anderen Zeit, unter anderen Bedingungen. Und ihr müsst das unbedingt respektieren, ihr Älteren, ihr Mütter und Väter, dass ihr es mit einem jungen Menschen zu tun habt, der ganz andere Lebenserfahrungen hat und alle Parallelen und Vergleiche hinken und alles sagen, ich weiß das besser als du, muss ganz kritisch hinterfragt werden, weil das überhaupt nicht stimmen kann. Ihr habt vor euch eine eigenständige Persönlichkeit, eure Rolle als Eltern ist, die so stark wie möglich zu machen. Und wenn ihr merkt, die ist anders als ihr, genau das als einen Gewinn wahrzunehmen. Also diese Rolle, um aus dieser fürsorgenden, protektionistischen, überfürsorglichen Haltung heraus, überbehütenden Rolle herauszukommen, die halte ich heute für ganz wichtig. Und bei den jungen Leuten lautet die Botschaft, ja, respektiert, tun die übrigens sehr stark, mehrheitlich, respektiert die Leistung eurer Eltern, schätzt sie, guckt euch ab, was, wie die ihr Leben machen und macht euch euer eigenes Bild, ob ihr das übernehmen wollt oder nicht. Als Muster bleiben sie euch und als soziale Modelle bleiben sie euch ja sowieso erhalten und an ihnen könnt ihr überlegen, ob ihr so leben wollt oder anders leben wollt.
Vielen Dank dafür. Ich würde eine mini abschließende Frage noch stellen, die vielleicht auch wirklich persönlich ist. Klaus, du bist ja nicht nur Wissenschaftler, der sich ganz lange mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, der auch heute noch sehr engagiert reingeht, was brauchen Jugendliche, der sich dafür stark macht, dass das passiert. Wie selber war das aber auch für dich als Elternteil, weil du bist ja auch Papa tatsächlich und hast ja auch, deine Kinder sind heute erwachsen. Hast aber auch da selber bestimmt Dinge gehabt, die nicht immer ganz so einfach war. Kannst du vielleicht noch mal auch aus deiner Sicht als Elternteil, du kannst ja vieles jetzt auch verstehen, was da draußen passiert, aber wie geht's dir als Elternteil, wenn du da drauf guckst? Wie würdest du da auch mit handeln? Vielleicht kannst du da noch mal einen abschließenden Rat mit an die Seite geben.
Ich bin sehr froh und auch sehr stolz, dass ich als Vater wirklich mit meiner Frau zusammen fast auf die Stunde gleichberechtigt die Kindererziehung gemacht habe, vom ersten Tag an. Das finde ich ganz toll, dass das geklappt hat. Ich bin in einem Beruf, wo ich flexibel die Arbeitszeit einteilen kann und das haben wir voll ausgenutzt. Meine erste Frau war auch Wissenschaftlerin und auch Professorin. Und wir haben uns die Arbeit wirklich auf die Stunde geteilt. Und dadurch habe ich ein gutes Gefühl, wie pädagogische Arbeit im Familienbereich aussehen kann und wie Eltern sein, welche Rolle Eltern sein bedeutet. Und da würde ich mal sagen, das, was wir eben diskutiert haben, war für mich dann immer der Orientierungspunkt. Ich habe später dann einmal theoretisch versucht, das auf den Punkt zu bringen und gesagt, die beste Haltung in der Erziehung von Eltern ist, die eigene Autorität nicht zu leugnen. Ich habe nun mal die Autorität als Älterer und bin berufstätig und habe dadurch bestimmte Finden. Also das bringe ich mit in die Beziehung zu meinem Kind ein, aber ich berücksichtige gleichzeitig die Bedürfnisse meines Kindes. Und daraus mache ich eine Balance aus Autoritätsausübung, fair und sachlich und transparent und Berücksichtigung der Bedürfnisse. Und jetzt achte ich darauf, das habe ich das magische Erziehungsdreieck genannt, dass die Impulse von Anerkennung, Anregung und Anleitung, dass die sich gut mischen. Da habe ich mich immer theoretisch dran orientiert und das versucht, in die Praxis umzusetzen. Und wenn ich so heute meine Kinder sehe, die sind ja auch 50 und die haben inzwischen auch schon eine ganze Menge von Enkelkindern. Dann denke ich, es ist mir zum Glück gelungen.
Sehr schön, vielen Dank für die Einblicke noch zum Abschluss. Und ich wünsche uns tatsächlich, dass, das nicht nur bei den Generationendialogen bleibt, sondern dass tatsächlich wir auch viel stärker in die Umsetzung kommen und freue mich da auch mit dir im Austausch zu bleiben und sage vielen Dank, Eliott, für die super Fragen, die du auch hier gestellt hast und ich bin gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörerinnen sagen. Danke.
Ja, ich danke euch beiden, dass ihr so viel aus mir herausgekitzelt habt.
Dankeschön.
Jupp, alles Gute, tschüss.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.